SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Steffi Fit.
Also ich sag ja zur Begrüßung, wenn ich die Gäste begrüße am Radio. Ich bin Steffi Fit, schönen guten Tag. Frau Flaum, wie begrüßen Sie Ihre Gäste?
Guten Tag, hier spricht Ihre Kapitänin.
Ja, Kapitänin. Ungewöhnlich. Also ich bin tatsächlich noch nie mit einer Frau geflogen. Jetzt stelle ich mir vor, da sitzen hinten im A350 300 Gäste oder vielleicht auch noch mehr. Und es ist tatsächlich noch bei jedem Flug Thema, dass da eine Frau links im Cockpit sitzt.
Ja, wenn ich sage Thema innerhalb der Crew, in der Tat. Also wir reden immer wieder darüber. Natürlich, jetzt sitze ich auch nicht nur in Anführungszeichen rechts, sondern ich sitze links und bin auch Ausbildungskapitänin. Ja, und da fällt jedes Mal mindestens einmal ein Kommentar.
Und wie sind die Kommentare dann? Wohlwollend eher oder ein bisschen anders?
Sehr wohlwollend, sogar bewundernd in der Regel.
Ah, das ist schön. Und die Passagiere, Passagierinnen, was hören Sie da?
Ja, ist ganz schön. Wenn ich in einem Flugzeug von uns sitze, wo wir eine erste Klasse haben, gehe ich ja auch persönlich rum und begrüße unsere Gäste. Und es kommt eigentlich immer ein Gespräch zustande. Natürlich auch oft aufgrund dessen, dass ich als Frau sie begrüße.
Wie wahrscheinlich ist das denn überhaupt im Moment bei der Lufthansa, dass da eine Frau als Kapitänin oder Co-Pilotin vorne sitzt?
Wir sind immerhin schon bei 8% Frauenanteil von 6.000 Piloten. Etwa 2-3% Kapitäninnen, naja, und Ausbildungskapitäninnen sind wir eine Handvoll.
Eine Handvoll und Sie sind eine davon. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Fliegen immer noch weitgehend Männersache ist?
Ich glaube ja fest daran, dass es sehr an Vorbildern hängt. Ja? Das ist auch mein Grund, warum ich ein Buch geschrieben habe, einfach Vorbilder zu kreieren und vielen das gar nicht im Kopf steckt. Also ich werde viel von jungen Frauen im Moment angeschrieben, sehr schön, die jetzt Lust haben darauf, sich zu bewerben.
Und wenn Sie uns hier hören, wächst die Lust vielleicht noch ein bisschen mehr. Sie selbst, Sie wollten ja wirklich schon als Kind immer fliegen. Sie sind auch total zielstrebig vorgegangen. Was haben Sie denn schon als Fähigkeiten mitgebracht, als Sie in die Ausbildung bei der Lufthansa gegangen sind? Da konnten Sie ja schon einiges, da hatten Sie sich ja schon vorbereitet.
Ja, kann ich gar nicht so sagen, weil man weiß das ja nicht im Vorfeld, ob man diese Eignung für diesen Beruf wirklich hat. Also das ist etwas, was man ganz spontan dann dort auch bei der Eignung feststellt, weil das eine sehr spezielle Eignung ist. Und wahrscheinlich hat zumindest schon mal mein Drang und mein Durchsetzungsvermögen, was das angeht, die Zielstrebigkeit geholfen, diesen Beruf auch ausüben zu dürfen.
Aber man sollte schon sich so ein bisschen mit Mathe, Physik auskennen, Sprachen sprechen, körperlich halbwegs fit sein und man sollte gute Augen haben.
Genau, ein technisches Grundverständnis ist natürlich essentiell. Mathematische, wirklich nur Grundlagen, gutes Dreisatzrechnen, also da wird kein Integral verlangt. Und natürlich ja räumliches Sehvermögen, Rechts-Links-Koordination, Englisch ganz wesentlich, das sollte man sehr gut beherrschen. Ja, und dann versucht man die Eignungstests und sieht, ob man dafür geeignet ist.
So ein Passagierflugzeug fliegen zu können, heißt ja dann nach der Ausbildung noch lange nicht, dass man das auch sofort machen kann. Wenn keine Stelle frei ist, dann muss man halt warten. Und Sie haben dann tatsächlich erstmal als Flugbegleiterin angeheuert. Da haben Sie noch mehr obendrauf gelernt, zusätzlich zum Fliegen selbst. Ne? Was war das?
Also das ist oftmals so in der Luftfahrt sehr zyklisch, wie sich das verhält. Und so gibt es viele meiner Kollegen, die eine Wartezeit hatten und wirklich einige von uns haben diese Gelegenheit wahrgenommen, in der Kabine zu arbeiten. Ich muss sagen, ich bin sehr dankbar, dass ich das machen durfte. So habe ich nun jede Position an Bord einmal durchlebt, sowohl als Flugbegleiterin wie als Kabinenchefin, dann Co-Pilotin und dann Kapitänin. Ja, man hat ein deutlich besseres Verständnis für das, was hinten passiert.
Teamarbeit ist halt auch wichtig, ne? Jetzt ist die Hauptaufgabe, bleiben wir nochmal bei den Flugbegleitern, Flugbegleiterinnen. Die Hauptaufgabe ist ja nicht, wie viele schnell denken, ich gebe meinen Saft aus und serviere Essen. Ganz oben auf der Liste steht dann natürlich die Sicherheit an Bord. Was gehört da alles dazu? Was muss man da als Flugbegleiterin alles wissen?
Ja, das ist wirklich in erster Linie ihr Job an Bord, für die Sicherheit der Fluggäste zuständig zu sein. Das heißt, sie müssen die Evakuierungswege benennen, den Gästen mitteilen können. Sie müssen natürlich im Evakuierungsfall auch diese Evakuierung durchführen. Sie müssen die technischen Gegebenheiten an Bord kennen, wie sie die Türen bedienen, wo die Notausrüstung ist, was für Notausrüstung wir überhaupt an Bord haben. Wir sind dort jedes Jahr, einmal im Jahr zu einem Test auch eingeladen, Emergency Training, wo wir über den neuesten Standard auch unterrichtet werden und uns darüber austauschen.
Und dann kommt man schnell mal auch in so eine Testkabine rein, wo plötzlich Rauch ausbricht und dann schaut man mal, wie die Flugbegleiterin so damit umgeht. Müssen die alles können, ne?
Genau, also es gibt nicht nur einen Simulator für die Piloten, wo sie im Cockpit diese ganzen Verfahren üben, sondern genauso einen Kabinen-Mockup, so nennen wir das, wo die Kabinenkollegen gemeinsam mit uns aus dem Cockpit solche Notsituationen durchspielen, ob Rauch in der Kabine oder auch leider sehr oft eher passierend Lithium-Ionen-Akkus, die dann sich erhitzen und verstaut werden müssen unter besonderen Gegebenheiten.
Was ist jetzt mal für uns als Fliegende, als Gäste, das Dümmste oder Gefährlichste, was man so im Flugzeug machen kann?
Na, da muss ich gerade mal eine Sekunde drüber nachdenken. Also das Beste ist, wenn man sich einfach zurücklehnt und den Flug genießt und sich einfach vertrauensvoll in die Hände der Kabinen- und Cockpitbesatzungen gibt.
Und immer angeschnallt.
Sicherlich, das ist verpflichtend, in der Tat. Ich hatte erst wieder das Gespräch, anschnallen verpflichtend, auch wenn die Anschnallzeichen erloschen sind.
Schlimme Situation ist ja ein medizinischer Notfall an Bord, wenn es hart auf hart kommt. Was genau passiert dann eigentlich, wenn man so das Gefühl hat, oder hat jetzt jemand vielleicht einen Herzinfarkt?
Da hat sich in den letzten Jahren auch viel getan. Inzwischen gibt es für die Kabine auch, wir nennen das ein Quick Reference Handbook, so dass auch die Kabinenkollegen anhand von Checklisten medizinische Notfälle und auch andere Notfälle abarbeiten. Das heißt, sehr schnell wird festgestellt, wer der erste Flugbegleiter ist, der zweite, wer sich darum kümmert, die ganzen medizinischen Gerätschaften herbeizubringen. Wann wird ein Arzt ausgerufen? In Koordination mit dem Cockpit. Und das Cockpit hat sogar auch noch zusätzlich die Möglichkeit, über eine Bodenstation bestmögliche Unterstützung zu erfahren und auch zu erfahren, welcher Landeplatz vielleicht der beste ist für den jeweiligen medizinischen Notfall.
Was passiert eigentlich, wenn jemand an Bord stirbt? Was passiert da mit dem Leichnam? Sie haben ja da nicht irgendwie noch extra Raum, wo sie jemanden dann unterbringen können?
Jedes Mal Einzelfall. Also es ist wirklich eine Einzelfallprüfung. Welchen Raum haben wir für diese Person zur Verfügung? Oder bleibt sie vielleicht sogar im Sitz? Jedes Mal wieder unterschiedlich.
Schlimme Situation, ja. Ne? Kommt hoffentlich nicht so oft vor für alle. Jetzt stelle ich mir vor, Sie hatten so einen Notfall an Bord, eine ganz schlimme Extremsituation. Sie landen irgendwo am Ende der Welt in Kasachstan, in Almaty. Und dann haben Sie da eine Crew, die vielleicht völlig traumatisiert ist von so einem Vorfall. Das ist ja für alle extrem belastend. Denen ist vielleicht tatsächlich jemand unter den Händen weggestorben. Können die einfach dann ein paar Stunden später wieder fliegen, als ob nichts gewesen wäre?
Ich gehe davon aus, wahrscheinlich können Sie das nicht. Das eine ist die mentale Vorbereitung. Heißt, sowohl wenn eben ein medizinischer Notfall oder sonstiger Notfall passiert ist, dass wir versuchen, uns mental darauf vorzubereiten, wie wir mit der Situation umgehen. Und das Weitere ist, dann nach so einer Situation wird immer ein operationelles Debriefing gemacht, wo die Crew zusammenkommt und miteinander quasi die Puzzleteile zusammensetzt, damit jeder ein Bild von der Situation bekommt. Und dann wird geguckt, wie geht es unserer Crew. Wir haben dann ein Peer-Support-System, dessen Beauftragte ich auch fürs Cockpit bin, was ich dieser Crew annehmen würde, wenn sie den Bedarf hat.
Und wenn dann ein paar sagen, ich kann so nicht weiterfliegen, dann kommt es womöglich auch zu einer Verspätung, bis so ein Ersatz-Crew am Ort ist, je nachdem, wo sie sich da gerade befinden. Dann gibt's Verspätung. Das kann auch jeder verstehen. Aber wenn ich jetzt, das ist mir tatsächlich dieses Jahr auch schon passiert, ich sitze da eine Stunde im Flieger in der Parkposition und es geht einfach überhaupt nichts los. Dann ist irgendwie der Slot vorbei. Den Begriff hat vielleicht jeder schon mal gehört. Aber woran kann das alles liegen, dass ein Flieger zu spät abfliegt?
Da gibt's jetzt, wie viel Zeit haben Sie?
Die häufigsten Ursachen, nennen wir mal die. Also, dass die Pilotin zu spät kommt, das schließen wir jetzt mal aus.
Wir nennen das ein Threat and Error Management. Das heißt, vor jedem Abflug und auch vor jeder Landung besprechen wir, wo sind die Bedrohungen, die heute für diesen Flug, Bedrohung, wenn wir Bedrohung sagen, heißt das Gegebenheiten, die unser tägliches Leben bestimmen in unserem Arbeitsumfeld. Und das können sein wie Wettergegebenheiten. Kürzlich hatte ich einen Flug aus München heraus nach New York und es kam ein Gewitter über den Platz und wenn so ein Gewitter über dem Flugplatz ist, dann haben Sie vielleicht auch schon mal mitbekommen, gibt es so einen Freeze. Das heißt wirklich, die roten Lampen gehen an und jegliche Bodenbewegung wird zur Sicherheit der Menschen gestoppt. Das heißt natürlich, aufgrund dessen gibt es große Verzögerungen. Was habe ich gemacht? Ich bin hoch ans Gate gegangen und habe den Menschen dort das einfach erklärt, was gerade passiert. Mhm. Und dass wir natürlich einfach nicht wissen, was das bedeutet, wie lange es dauern wird, bis wir dann wirklich den Flug beginnen können. Mhm. Das heißt, es ist ja nicht nur so, dass nur wir warten, dann warten alle Flugzeuge am Flugplatz. Dann fangen die Fluglotsen an, diese Flüge zu slotten und dann kann es sich verzögern. Das ist zum Beispiel eins. Mhm. Hohes Verkehrsaufkommen oder solche Geschichten, wie ich es einmal hatte, wie auch im Buch beschrieben, dass Obama in New York gelandet ist und der Flughafen dicht gemacht wurde und alle, die in der Luft waren, haben halt Pech gehabt, weil den Sprit hatten sie dafür natürlich nicht dabei und da mussten wir zwischenlanden in Boston. Mhm.
Ja, und manchmal ist da nur ein einziger Passagier, auf den Sie warten müssen, weil der irgendwie nicht in die Gänge gekommen ist. Wie lange müssen Sie eigentlich warten?
Wir haben feste Prozesse und irgendwann wird der Flug quasi, wir nennen das, geschlossen. Und dann ist natürlich das Thema, hat der Passagier ein Gepäck dabei und ist das vielleicht schon an Bord, da muss es ausgeladen werden.
Apropos Gepäck, also Sie haben fast 270 Mal die Welt umrundet, 18.000 Flugstunden. Sie müssten Profi im Packen sein. Können Sie uns da vielleicht noch einen Tipp geben? Weil Sie müssen ja für alles gerüstet sein, ne?
Da würde meine Familie jetzt lachen. ich packe sehr minimalistisch. Es wird immer weniger, das muss ich feststellen. Also die Koffergröße wird kleiner und weniger, was man braucht wirklich und mitnimmt.
Man lernt es mit der Zeit offensichtlich. Kommt das dann vor, dass Sie am Zielort doch noch was einkaufen müssen?
Sehr selten.
Ich bin ein bisschen neidisch. Sie haben gerade von Familie gesprochen. Sie sind verheiratet, Sie haben zwei Töchter, die sind so gut wie erwachsen. Aber die waren ja auch mal klein, ne? Jetzt fliegen Sie Langstrecke. Das heißt, Sie sind tagelang nicht zu Hause. Wie schwer war das, als die noch kleiner waren?
Das war sehr schwer. Damals bin ich noch Kurzstrecke geflogen, dann aber doch schon recht bald Langstrecke. Erstmal war es ein stetes Organisieren mit Großfamilie. Zum Glück unsere Schwiegereltern, mein Vater damals, konnten noch viel helfen. Und mein Mann natürlich auch. Stetes Organisieren und manchmal auch wirklich Herzblut.
Herzblut, ja. Wenn ein Kind krank ist, ne, das stelle ich mir vor, Sie müssen aus dem Haus, das Kind ist krank, Sie müssen sich ja hundertprozentig dem Fliegen widmen. Da ist ja kein Platz für solche Gedanken. Wie haben Sie das hingekriegt?
Ich habe darüber gesprochen. Ich habe auch mit meinem Mann darüber gesprochen und habe auch versucht, mit den Kindern, als es dann möglich war, darüber zu sprechen, dass ich mich konzentrieren muss. Und dass deswegen solche Anrufe, wenn man irgendwo im Layover ist, mit irgendwelchen Hiobsbotschaften, dass es unter Fliegern fast schon Common Sense, dass man seine Partner darum bittet, diese Nachrichten nicht weiterzugeben.
Mhm. Es gab mal an Sie die Frage, ach, Sie haben gerade ein Kind gekriegt, wer passt denn auf die Kleine auf, wenn Sie fliegen? Heutzutage wollen wir solche Fragen natürlich nicht mehr hören, aber was haben Sie damals gesagt?
Ich habe wirklich ehrlich geantwortet und habe die Information weitergegeben und eher im Nachgang ging es mir so im Kopf rum, wo ich mich gefragt habe, warum fragt er mich das? Und ich muss sagen, heutzutage ist es anders. Meine Kollegen nehmen auch sehr oft Elternzeit, meine männlichen Kollegen, und das hat sich gebessert. Damals war das eine Frage, die wirklich nur uns Frauen gestellt wurde.
Mhm. Fliegen ist das eine, was Sie tun. Sie bilden Kollegen aus und weiter. Das ist immer noch nicht das Einzige. Sie halten auch noch Vorträge vor Organisationen, auch vor Ärzten, weil Sie sagen, Piloten und Ärzte haben viel gemeinsam. Was ist das?
Das Arbeitsumfeld. Wir nennen das High Reliability Organizations, in denen wir arbeiten, wo einfach schnell zu handeln ist. Ich kann nicht wie ein Manager aus dem Büro einfach eine Nacht drüber schlafen und sagen in der Luft, ich überlege mir mal in Ruhe, was ich als nächstes tue. Und so geht es den Ärzten auch, aber auch das Umfeld. Wir haben unsere Kunden, sie haben ihre Patienten, sie haben Arbeitskollegen aus der Pflege, Sie haben da ein sehr ähnliche Lagerung. Also unsere Flugbegleiterinnen und Kabinenchefs sind auch einfach Menschen, die im Dienstleistungsgewerbe unterwegs sind, genauso wie die Pflege und die Ärzteschaft oftmals ein bisschen handfester. Da wird man nicht ausgewählt nach, wie kommuniziere ich mit meinem Kollegen, sondern man konzentriert sich auf das Technische und Prozedurale, wie ich immer so gern sage. Mhm. Aber das Interpersonelle wird oft vernachlässigt. Da sind wir in der Luftfahrt weiter. Wir haben von der Pike auf im Crew-Resource-Management gelernt, wie wir miteinander reden, wie wir miteinander zusammenarbeiten, weil das essentiell ist.
Crew-Resource-Management, fällt mir was ein, was Sie auch in Ihrem Buch geschrieben haben. Das wollten Sie gerne unterrichten, weil das eine Herzenssache von Ihnen ist. Und dann hat irgendwer gesagt, das hat noch nie eine Frau gemacht. Boah, konnten Sie da ruhig bleiben bei dem Satz?
Ja, das ist wirklich die Zeit, aus der ich kam. Das wurde mir so benannt und es wurde auch gesagt, auch die Sozialwissenschaftler sind nur männliche Kollegen, weil wir gehen einfach davon aus, die Jungs hören nicht auf Frauen.
Haben sie aber doch.
Na, haben sie dann aber doch, als ich kam. Und es hat gut funktioniert. Ich darf es bis heute machen.
Das ist schön und auch noch hoffentlich ganz lang. Fliegen an sich ist ja immer eine Herausforderung. Sie sagen, jeder Flug ist ein Präzedenzfall. Sie bereiten sich sehr ausführlich vor auf Flüge. Und dann gibt es ja auch immer vor dem Flug noch mit der ganzen Crew ein Meeting. Und dann wird das alles besprochen, was so anliegt. Und diese Herausforderung wird ja immer größer, je mehr Krisen es auf der Welt gibt. Was hat sich durch den Ukraine-Krieg für Ihre Arbeit verändert? Sie können ja nicht mehr fliegen, wie Sie wollen, da über dieses Gelände, sage ich mal.
Genau, solche Einschränkungen gab es natürlich im kleineren Maße auch früher schon. Und je nachdem, wo ich mit meiner Airline bin, die Kollegen, die von Hawaii aus fliegen, sind da nicht so eingeschränkt. Aber wir halt, die sehr viel den Fernen Osten bereisen, haben die Einschränkung, dass wir zum Beispiel jetzt nicht mehr über Russland und über die Ukraine fliegen dürfen. Und das bedeutet für uns große Umwege. Natürlich also wirtschaftliche Folgen, aber auch darüber hinaus, diese Sperrgebiete zu sehen. Und ich habe viel Zeit in Russland verbracht, bin dort auch viel hingeflogen. Das ist wirklich verrückt, also immer noch schwer begreifbar.
Da wird das Fliegen auch quasi unmöglich, weil da werden auch die GPS-Signale gestört von einer Kriegspartei. Können Sie eigentlich gar nicht mehr drüber fliegen, selbst wenn Sie wollten?
Ne? Nein. Nein, das würden wir nicht wollen und ich hoffe immer, dass wenn wir dann an diesen roten Sperrgebieten entlang fliegen, dass die Raketen auch wissen, dass wir auf der guten Seite sind.
Mhm. Nehmen wir mal so ein Ziel wie Tel Aviv, ne? Ist ja auch nicht hundertprozentig sicher, haben wir jetzt vor kurzem erst wieder erfahren. Können Sie so einen Flug eigentlich ablehnen?
Genau, die Möglichkeit besteht. Wir haben eine Sicherheitsabteilung, Security Desk. Das ist eine 24-Stunden-Hotline, wo wir wirklich auch die Möglichkeit haben, uns immer zu informieren. Und ich mache das auch, wenn ich in bestimmte Gebiete fliege und gerade vielleicht morgens im Radio noch im Auto gehört habe, dass dort gerade was vorgefallen ist. Und dann informiere ich mich, was sind die aktuellen Gegebenheiten. Und diese Kollegen können mir auch jederzeit Auskunft erteilen. Und wir würden dort auch nicht hinfliegen, wenn es nicht machbar wäre. Dennoch, wenn Kollegen sagen, ich fühle mich nicht wohl dabei, dann können sie diesen Flug ablehnen.
Jetzt gibt es ja auch Flughäfen, die als gefährlich in Anführungszeichen bekannt sind. Lukla in Nepal, da passiert wohl öfter was. Muss man trainieren, ne?
Ja, das muss man trainieren. Sie sagen Nepal, da kann ich mich gut dran erinnern. Früher sind wir so einen Shuttle geflogen von Karachi nach Kathmandu und zurück und das war immer wieder sehr beeindruckend. Nepal, ein tolles Ziel. Genau, man trainiert das. Also es gibt dann besondere Kategorien an Airports und manche Kollegen haben dort eine Einweisung und dürfen dann dahin fliegen.
Oder zum Beispiel sowas wie Mexico City, ganz weit oben, ganz dünne Luft, ist jetzt auch nicht selbstverständlich, dass man da landet wie auf jedem anderen Flughafen, ne?
Ja, das ist wirklich ein Unterschied, wenn man eine hohe topografische Gegebenheit hat. Hat man eine andere Geschwindigkeit, das Profil ändert sich und das ist etwas, worauf wir uns jedes Mal wieder neu vorbereiten. Wie ich sagte, diese mentale Vorbereitung ist sehr wichtig.
Diese Trainings für besondere Flughäfen, das findet ja alles im Simulator statt, gehe ich mal von aus. Wie läuft so ein Training im Simulator ab, wenn Sie da, nehmen wir doch einfach mal einen alten Recken, wenn Sie dem im Simulator eine schwierige Aufgabe stellen, was passiert da?
Naja, dieser alte Recken, der weiß auf alle Fälle, dass sowas auf ihn zukommt Und das Wichtige daran ist, denke ich, einfach im Vorfeld, im Briefing schon eine Atmosphäre zu schaffen, dass diese Kollegen, egal ob jung oder alt oder wie auch immer, ihr Bestes geben können und nicht damit belegt sind, dass ich hinter ihnen sitze und sie beobachte. Weil das, sobald wir in den Simulator gehen, ich ständig irgendwelche Szenarien kreiere, das wissen sie. Und so lege ich eigentlich den Fokus darauf, ihnen zu sagen, ich bin heute hier, wirklich darauf zu achten, was ihr gut könnt, ihre Kompetenzen ihnen zu benennen. Und wenn sie darüber hinaus noch einen Tipp gebrauchen können, dann bekommen sie den. Und mit diesem wohlwollenden Miteinander schaffe ich es im Grunde, alle meine Kollegen in ein gutes Trainingsszenario zu geleiten.
Wie oft werden Piloten, Pilotinnen eigentlich so gecheckt?
Ja, wir alle, also auch ich, habe das genauso, diese Situation, wenn dann ein Ausbilder hinter mir sitzt und mich prüft. 4-mal im Jahr gehen wir ins Training, mindestens. Wir versuchen es 5-mal im Simulator. Ja, und das darüber hinaus dann auch noch im normalen Linienbetrieb werden wir auch im Moment, alle 2 Jahre werden wir einmal begleitet, wo dann auch ein Ausbilder oder eine Ausbilderin den ganzen Flugverlauf begleitet und auch das Briefing mit der Kabine, aber auch die Passagieransagen, den Umgang mit den Gästen, all das wird beobachtet.
Wenn Sie gecheckt werden, immer volle Punktzahl?
Bestimmt nicht, weil wir alle machen Fehler. Nein, das bestimmt nicht, nein.
Jetzt stürzen Flugzeuge sehr, sehr, sehr selten ab. Trotzdem fliegt nicht jeder, nicht jede gern. Haben Sie einen Tipp gegen Flugangst? Es gibt ja Menschen, die sind nicht in der Lage, ein Flugzeug zu besteigen oder sitzen drin und wollen wieder raus.
Ja, es gibt sogar sehr viele Menschen, denen das so geht. Und mein erster Tipp, ich sage ja immer, reden macht stärker, darüber sprechen. Und wenn Sie dann wirklich auch zum Beispiel in ein Flugzeug steigen müssen, ruhig auch den Kabinenkollegen gegenüber das wirklich äußern. Weil wir wissen das, dass es Menschen gibt. Und wir wissen dann auch, wie wir mit ihnen umgehen müssen. Oder am Boden vielleicht auch einfach mal ins Cockpit gucken, was die Kollegen dort machen. Am Boden ist es erlaubt, da darf man noch mal reinschauen, bevor die Tür dann geschlossen ist. Also solche Tipps gebe ich gerne.
Kann man sich da abhärten? Oder es gibt ja auch Seminare gegen Flugangst.
Ja, ich denke, je mehr man darüber weiß und je mehr man damit konfrontiert wird, je besser kann man damit umgehen. Also deswegen auch mal im Flugsimulator mit reinzugehen, auch diese Möglichkeit, das wird im Rahmen dieser Flugangstseminare, glaube ich, auch gemacht. Einfach drüber sprechen und das hilft.
Jetzt gab es ja vor einiger Zeit den Fall von einem A320 Austrian Airlines. Massiver Hagelschaden, die Bilder gingen um die Welt, die Nase vorn komplett kaputt. Das haben die Piloten Gott sei Dank nicht gesehen von oben aus. Die konnten gar nichts mehr sehen. Die Fenster waren total blind. Die mussten im Blindflug landen. Was geht Ihnen da durch den Kopf?
Naja, im Blindflug landen, das ist für uns ein Szenario, was wir regelmäßig üben. Also erstmal ist dem nichts entgegenzusetzen. Das kann man machen, wenn eben bodenseitig und flugzeugseitig die Gegebenheiten da sind. Wetterszenarien, dort muss ich sagen, hat sich einfach sehr viel getan in den letzten Jahrzehnten, was die technologischen Möglichkeiten auch an Bord mit sich bringen. Das heißt, wenn wir eine Internetverbindung haben, dann bekommen wir immer wieder Wetterupdates. Ich kann heutzutage viel besser erkennen, wenn Turbulenzen vorhergesagt sind und kann dann auch versuchen, dagegen was zu tun.
Dagegen was zu tun heißt dann höher, Richtung ein bisschen verändern, genau. So an der Wolke linksrum vorbei oder sowas.
Ja, genau sowas. Also man kann dann einen anderen Fluglevel wählen und kann diese Variante verwenden. Ja.
Turbulenzen, Riesenproblem. Ne? Gab und gibt da immer wieder schwere Unfälle in den Kabinen. Nicht nur, weil Gäste nicht angeschnallt sind und das versäumen, sich wieder anzuschnallen, wenn sie vielleicht mal kurz auf dem Gang waren. Da sind ja auch dann Flugbegleiter, Flugbegleiterinnen betroffen, die dann auch zum Teil schwer verletzt sind. Ne?
Wie ich schon sagte, es ist eben grundsätzlich verpflichtend, sich anzuschnallen. Und die Ereignisse haben einfach auch gezeigt, dass es sinnvoll ist. Und wir vom Cockpit aus versuchen einfach, so bald als möglich zu erkennen, wenn es diese Turbulenzen geben kann. Und da gibt es verschiedene Schweregrade. Ich versuche, die Windrichtung zu deuten. Ich versuche, auf die Jetstreams mich zu konzentrieren, die Temperaturverhältnisse. Also wir haben inzwischen wirklich tolle Methoden, um besser zu erkennen, wo gibt es sowas.
Und alle sind ja gut ausgebildet im Ihrem Fall vielleicht sogar von Ihnen. Ne?
Ja.
Was machen Sie als Ausbilderin anders, als das zum Beispiel früher gemacht wurde?
Ja, ich habe es vorhin schon angedeutet, erstmal dieses wohlwollende Umfeld zu schaffen. Ich bin selber noch in Simulatoren unterwegs gewesen, wo ich schon im Briefing ausgefragt wurde und mit hochrotem Kopf, naja, den habe ich selten, aber vielleicht mit einer gewissen Nervosität im Magen dann in den Simulator gegangen bin und dort vielleicht einfach nicht so gut arbeiten konnte, wie ich es sonst machen würde. Und deswegen, das ist wirklich mein Fokus, ja, dieses Miteinander zu schaffen, dass wir bestmöglich agieren können. Und auch für mich ist es meine Dienstleistung an die Kollegen, wirklich gut zu beobachten und ihnen dann sehr gute Rückmeldungen zu geben.
Sie selbst hatten ja auch einen etwas schwierigeren Ausbilder, der Sie als Frau besonders getriezt hat. Das Verhältnis hat sich dann aber ein bisschen entwickelt irgendwann, ne?
Ja, das war eine sehr lustige Geschichte. Als Flugschülerin hatte ich ihn schon und dort wurde ich noch sehr getriezt, auch im Rahmen meiner Ausbildung über die Jahre hinweg. Und als ich dann selber Ausbildungskapitänin wurde, war er wirklich derjenige, der mir den letzten Segen gab. Und er war dann eigentlich eher milde im Vergleich zu dem, wie ich korrekt geprüft habe. Ne? Und dachte ich so, Mensch, siehst du mal, so ändert sich es irgendwann.
Inzwischen sind sowieso alle nett zu Ihnen, weil Sie sind eine mächtige Frau. Ne?
Ja, das ist so.
Sie haben mal den Rekord gehalten für den längsten Non-Stop-Flug der Lufthansa, fast 16 Stunden zu den Falklandinseln. Das war während der Corona-Zeit, da haben Sie die Aufgabe übernommen, Wissenschaftler von der Neumeier-Station in der Arktis. Ja. Und die Crew vom Eisbrecher Polarstern, die da abgeholt hatten, die sollten Sie auf den Falklandinseln abholen. Was hat Sie daran gereizt?
Das war ein ganz besonderes Ereignis und es waren wirklich drei Dinge, die mich daran gereizt haben. Das eine war wirklich, diesen besonderen Flug zu machen. Mount Pleasant fliegen wir normalerweise nicht an auf den Falklandinseln. Und das war das eine. Das zweite war dann aber auch mit einem von mir zusammengestellten Cockpit-Team unsere Mannschaft 2 Wochen bei Laune zu halten, als wir 2 Wochen im Vorfeld in Quarantäne in Bremerhaven gehen mussten. Erstmal 1 Woche Zimmerquarantäne, dann Hotelquarantäne und darüber hinaus natürlich auch genau jene, die Polarstern-Crew und auch die Neumeier-Station Wissenschaftler kennenzulernen und mich austauschen zu dürfen mit den interessanten Geschichten, die sie zu berichten hatten.
Sie haben das gerade gesagt, 1 Woche auf dem Zimmer in Bremerhaven im Hotel, Kollegen, die sich auch nicht alle untereinander kennen. Wie hält man das Team dabei Stange?
Ja, das war wirklich was ganz Besonderes, weil natürlich, sobald wir in unsere Zimmer gehen mussten, konnten wir auch nicht mehr raus. Das heißt, wir mussten wirklich im Vorfeld alles schon auf die Reihe bringen. Ich hatte 3 Kollegen in der Kabine als Kabinenchefs und ich hatte 4 im Cockpit. Das heißt, wir als Führungsteam, die 7 Mann und Frauen, wir haben gemeinsam ein Programm erstellt und haben auch im Vorfeld schon geklärt, wie wir uns wirklich täglich zum Beispiel austauschen können. Einmal in einem Call morgens, wo ich jedes Mal eine neue Frage gestellt habe. Und in dieser Woche sind wir so zusammengewachsen, dass wir sogar zum Teil sagten die Kollegen, Mensch, wollen wir nicht da bleiben? Es ist so behütet und schön miteinander, ja.
Ja, gutes Crew-Feeling war wichtig, weil dieser Flughafen auf den Falklandinseln war ja kein normaler. Ja. Da gab es kein Catering, da gab es keine Putzcrew, da haben Sie alles selber gemacht, ne?
Ja, auch das war eine besondere Situation. Also nicht nur den langen Flug, also nach 16 Stunden unterwegs war es klar, dass wir selber nochmal das Flugzeug reinigen, dass wir schon alles vorbereiten, weil das war quasi die Corona-Bubble. In dieses Flugzeug durfte sonst keiner gehen, der von außen kam. Und auch auf den Falklandinseln durfte niemand das Flugzeug betreten, außer uns. Das heißt, wir mussten wirklich die Cateringwagen hochtragen, das Bettzeug wieder hochtragen. Und dort in Mount Pleasant wurde dann auch in einem Hotel wirklich für die 300 Essen alles frisch gekocht.
Es hat alles gut geklappt. Würden Sie auch Evakuierungsflüge aus Krisengebieten machen? Haben Sie vielleicht so schon mal gemacht? Sowas wie vor 3 Jahren aus Kabul in Afghanistan. Das ist ja extrem gefährlich.
Ich würde sowas machen, ja.
Also mir läuft da gleich so eine Gänsehaut, wenn ich die Bilder wieder vor Augen habe von Flüchtlingen, Flüchtenden am Flughafen, die da unten, das haben die Piloten aber gar nicht mitgekriegt, ne, dass da Flüchtende sich an die Räder gehängt haben und dann abgestürzt sind. Ne?
Nein, das haben sie nicht. Was wir eben wirklich bei solchen Sonderflügen auch sagen, es ist wieder mentale Vorbereitung. sowohl im Vorfeld mit der gesamten Crew dann natürlich auch sich bewusst zu machen, was für Gäste man an Bord hat, und im Nachgang ist es dann auch essentiell, ein operationelles Debriefing zu machen, um diese Situation aufzuarbeiten. Wir sind alles Menschen, und wieder in der Medizin, wenn nach der ersten OP die nächste OP, folgt, gibt es dort Nachbesprechungen? Fragezeichen.
Ja. Ich verstehe den Zusammenhang inzwischen besser, ja. Ganz einschneidend für alle Menschen, aber für Sie als Fliegende sicher auch besonders 9/11, der Anschlag unter anderem aufs World Trade Center. Ja. Da werden Flugzeuge gekidnappt, als Waffe benutzt. Fliegen ist heute schon anders als früher. Wie haben Sie das damals erlebt?
In der Tat ist es anders geworden. Ja, ich war auf einer Ausbildungsmesse und habe dort Werbung für unseren Beruf gemacht, als mich der Anruf ereilte, dass dieses schreckliche Attentat passiert ist, und habe dann wirklich die Tage drauf, war ich im Dauercall mit meinen Kollegen. Wir wollten einfach herausfinden, was ist dort passiert. Die Fliegerei hat sich verändert. Ich sage immer, früher habe ich gedacht, ich muss Angst haben, jemand entwendet was aus meinem Koffer, und jetzt muss ich eher Angst haben, jemand tut irgendwas rein.
Hat viel verändert, ne? Auch für die Passagiere, aber auch für alle, die fliegen. Es darf niemand mehr ins Cockpit, außer denen, die Berechtigung dazu haben.
Richtig.
Wir sind einsam geworden.
Naja, das hängt von einem selber ab. Also die Kollegen kommen schon immer wieder rein, und das dürfen sie auch nach gegebenen Vorsichtsmaßnahmen, die wir treffen. Und dann ist es nicht ganz so einsam, aber früher war es einfach, deutlich, jovialer.
Wenn ein ganz begeisterter Mensch unbedingt mal so ein Cockpit von innen sehen will, dann vor dem Flug.
Richtig.
Kann man das vielleicht arrangieren? Weil Sie haben ja vor dem Flug im Flugzeug auch Sachen zu tun. Sie sind ja 1-2 Stunden vorher schon mit allem beschäftigt, ne?
Das stimmt. Am Boden haben wir in der Tat sehr viel zu tun. Dennoch, wenn jemand mal ins Cockpit schauen möchte, dann darf er das auch tun.
Bleiben wir nochmal bei diesen Katastrophen. Technisch gesehen, Flugzeuge werden immer sicherer. Es bleibt aber immer der menschliche Faktor. Wenn ein Pilot mit einem vollbesetzten Flugzeug Selbstmord begehen will, dann ist das ja eigentlich kaum aufzuhalten. Ich denke da jetzt an diese furchtbare Geschichte mit dem Germanwings-Flug 2015, wo ein junger Pilot den Airbus gegen einen Berg in den Alpen geflogen hat. 150 Tote, ganz entsetzlich. Kann eigentlich doch immer noch passieren, oder nicht? Ausschließen kann man das nicht?
Naja, die Luftfahrt hat eins, hält sie zugute. Die Sicherheitskultur oder überhaupt das Safety Management ist das oberste Gut. Also das steht auch in unseren Präambeln. Die Sicherheit ist das Wichtigste, wenn ein Flug durchgeführt wird. Was wir aber auch gerade nach 9/11 in den Schulungen immer wieder gesagt haben, die Sicherheit ist einfach nur ein Sicherheitsnetz, was wir spannen können. Und ein Sicherheitsnetz bedeutet einfach, dass es immer Löcher geben wird. Also wir können versuchen, es so fein wie möglich zu spinnen, dass wir immer sicherer werden. Aber ausschließen kann man sowas nicht.
Ja, also es gibt mit Sicherheit seitdem auch andere psychologische Herangehensweisen. Vielleicht gucken Sie während der Ausbildung Ihrer Kollegen auch drauf, ist der gerade vielleicht doch irgendwie so daneben, dass man den gar nicht mehr fliegen lassen kann. Ich kann es mir schwer vorstellen, dass sowas passiert, aber wer weiß. Sie dürfen quasi überhaupt keine Medikamente nehmen. Mhm. Vielleicht mal eine Kopfschmerztablette, wenn es hochkommt. Alkohol, ich weiß nicht, ob Sie überhaupt Alkohol trinken, aber vor einem Flug ist das natürlich, und es wird kontrolliert.
Das wird kontrolliert und Medikamente auch nicht. Was ich einfach versuche, auch da ich viele unserer neuen Ausbildungskapitäne trainiere, jedem dieses Verständnis und dieses Gefühl mitzugeben, wirklich das Verhalten der Kollegen wahrzunehmen und auch zurückzumelden. Dass wir einfach an Bord im Cockpit einen sehr offenen Umgang miteinander pflegen und wann immer Irritationen im Kopf entstehen, die auch anzusprechen. Das heißt, wenn der Kollege sich auf irgendeine Art und Weise verhält, einfach mit ihm darüber zu sprechen. Und ich weiß noch, ich hatte mal eine Freundin dabei auf dem Weg nach Kairo, und sie sagte, Wahnsinn, Cordula, was ihr für eine Nähe innerhalb von so wenigen Tagen erfahrt. Ich liege halt mit meinem Chef nicht am Pool. Ja? Da hat sie vollkommen recht. Irre. Also was in so ein paar Tagen immer wieder passiert, obwohl ich die Kollegen dann vielleicht nie mehr sehe.
Ja, weil sie so viele sind, ne? Aber immer noch sehr wenig Frauen. Nur noch mal zwischendurch angemerkt. Ne? Ja. Auch gefährlich, auf eine andere Art und Weise, einschlafen während des Flugs. Darf ja nicht passieren. Also nicht zumindest, wenn man am Steuer da sitzt. Aber ich stelle mir das echt schwierig vor, so ein Nachtflug über dem Atlantik. Irgendwann hat man nicht mehr ganz so viel zu tun. Wie kommen Sie über die Müdigkeit weg?
Also das Erste, was mir dazu einfällt, ist Threat and Error Management wieder. Die Bedrohung auch zu wissen, dass man müde sein kann, die ist da. Das heißt, es fängt im Vorfeld an. Wenn ich müde auf den Flug gehe, das ist nicht gut. Dann sollte ich vorher schauen, bin ich ausgeschlafen, habe ich im Layover genug geschlafen. Und wir haben sowas, das nennt sich Fatigue Risk Management. Das heißt, wenn ein Kollege im Layover wirklich keine Ruhe finden konnte, dann darf er das benennen, ja, wenn er für so einen Nachtflug nicht geeignet ist. Ein Nachtflug durchzuführen wieder, ich sag mir, das ist starke mentale Vorbereitung. Wenn ich weiß, New York zurück, wir sind zu zweit und es wird jetzt einfach 7,5 Stunden durch die Nacht gehen, dann teilt man sich das ein. Und wir haben die Möglichkeit an Bord im Cockpitsitz, wenn wir zu zweit sind, auch zu sagen, hey, bist du fit? Ich würde mal gern kurz nappen im Sitz. Und dann schläft man maximal 20 Minuten und dann weckt einen der Kollege wieder und das hilft, damit man dann auf alle Fälle zur Landung wieder richtig fit ist.
Das hilft, ja. Sie müssen sich körperlich fit halten, Schlaf ist wichtig. Aber wenn Sie nach Japan fliegen, ist eins Ihrer Lieblingsziele, so viel ich weiß, dann gibt's ja auch noch diese Zeitverschiebung, da spielt der Biorhythmus Achterbahn. Das ist ja schlimmer als Schichtdienst mit allem, ne? Wie gehen Sie damit um? Sind Sie ein Mensch, der das einfach wegsteckt?
Ich muss wahrscheinlich ehrlich sein, mit der Zeit fällt es mir auch schwerer. Natürlich spüre ich das. Früher habe ich nach einem Langstreckenflug gern noch ein Handballspiel gespielt. Jetzt lege ich mich schon auch mal hin. Ist wirklich unterschiedlich. Ich versuche bei manchen Zielen einfach in der deutschen Zeit zu bleiben, weil wir ja in der Regel nur 24 oder 48 Stunden vor Ort sind. Und dann fällt es mir leichter, wenn ich wieder in Deutschland bin. Manchmal tauche ich aber auch in die Zeit vor Ort ein. Also wenn wir jetzt, ich fliege nächste Woche nach Osaka und wir landen dort morgens, dann werde ich einfach versuchen, den Tag über wach zu bleiben. Und dann wirklich wie ein Stein ins Bett zu fallen abends, um es mir leichter zu machen, dann gehe ich schon gleich in die Zeit in Japan. Ganz unterschiedlich. Es ist anstrengend für den Körper und man muss auf seine Signale achten.
Ist dann praktisch, wenn man als Pilotin immer und überall schlafen kann, wenn man will?
Ja, das ist definitiv praktisch. Ich gehöre zum Glück zu den Menschen, nach den Kindern noch mal mehr, diese Ruhe haben zu dürfen. Wir haben ja auch hinterm Cockpit Betten bei Langstrecke, wo wir uns dann hinlegen können. Nicht jeder meiner Kollegen kommt damit zurecht und wir haben wirklich auch Kollegen, die dann sagen, nein, ich möchte einfach nur auf der Kurzstrecke fliegen, dort habe ich keine Zeitverschiebung, damit kann ich besser umgehen. Also das ist ganz individuell.
Was sind die wichtigsten Eigenschaften, die man als Fliegender haben muss?
Man muss sich gut konzentrieren können. Man muss professionell arbeiten können, eben wirklich fokussiert sein können. Und wenn Sie sagen Flieger, dann ist das für mich die Gesamtcrew. Das heißt, im Hier und Jetzt zu sein und sich seiner Rolle bewusst sein.
Und immer kommunizieren vor allen Dingen. Das habe ich jetzt rausgehört, ist ganz besonders wichtig, damit jeder weiß, wie es dem anderen geht und was er tut, um dann reagieren zu können.
Und zu spät kommen gibt es nicht.
Zu spät kommen geht gar nicht. Ne? Und eine gewisse Grundgelassenheit, denke ich, ist für alle, die im Flugzeug arbeiten, auch wichtig. Dafür braucht man Urlaub. Ich weiß, dass Sie dieses Jahr schon in Urlaub waren. Sie waren in den USA, haben Freunde besucht. Das war sehr schön, haben Sie mir erzählt. Eins Ihrer Lieblingsziele ist aber Island. Haben Sie mir erzählt. Und zum Schluss einer Leute-Sendung, liebe Frau Flauken, kriegen unsere Gäste immer ein kleines Geschenk. Und beim Stichwort Island ist mir eine Idee gekommen. Ich greife mal kurz hier runter. Und zwar ist das ein Buch von einem Isländer mit dem schönen Namen Egil Bjarnason. Die großartige Geschichte eines kleinen Landes.
Na, das ist aber wirklich ein ganz tolles Geschenk. Da freue ich mich wirklich sehr. Und es ist auf Deutsch geschrieben. Ich habe mir jetzt tatsächlich mal ein Sprachbuch für Isländisch gekauft.
Respekt.
Weil ich wirklich vorhabe, da reinzutauchen und da passt dieses Buch sehr gut. Das ist toll. Danke sehr.
Gibt es bestimmt auch in der isländischen Ausgabe. Ich hoffe, dass Sie mal Zeit haben, das zu lesen.
Ja.
Wer noch tiefer eindringen möchte in Ihr Leben als Pilotin, dem empfehlen wir natürlich das Buch Cordula Pflaum. Guten Tag, hier spricht Ihre Kapitänin. Vielen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren. Ich wünsche Ihnen noch ganz viele gute Landungen.
Vielen Dank. Schön, dass ich hier sein durfte.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.